SWR 2 Zeitgenossen.
Vera Rigitz-Zagrozek, Sie sind eine Pionierin der Gendermedizin in Deutschland. Sie haben Anfang der 2000er Jahre das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité in Berlin gegründet, hatten die erste und bisher einzige Professur für frauenspezifische Gesundheitsforschung mit Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland inne. Und engagieren sich auch, nachdem Sie die Institutsleitung 2019 abgegeben haben, weiter für die geschlechtersensible Medizin, sind für Ihr Engagement sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Würden Sie sagen, die Gendermedizin, das ist mein Lebensthema?
Natürlich ist die Gendermedizin ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben. Aber ich würde schon darauf bestehen, dass es auch noch viele andere wichtige Themen gibt.
Auf die können wir ja dann vielleicht im Laufe des Gesprächs auch noch eingehen oder darauf kommen, ja. Zunächst nochmal die Frage, wie frustrierend war es, erleben zu müssen, dass bei einem Ihrer Lebensthemen, eben der Gendermedizin, eigentlich erst durch die Corona-Krise endlich auch bei vielen Männern angekommen zu sein scheint, dass das ein wichtiges Thema ist, weil die eben an dem Virus schlimmer und heftiger erkranken und so erkennen mussten, dass Frauen und Männer anders krank werden.
Das war für mich kein frustrierendes Thema. Ich habe mich gefreut, dass die Gendermedizin einen Aufschwung erlebt hat. Ich bin, glaube ich, grundlegend optimistisch und freue mich über jeden kleinen Erfolg. Und ich habe so viele wirklich dicke Bretter bohren müssen in meinem Berufsleben und habe so sehr gegen Widerstände kämpfen müssen, dass mich tatsächlich jeder kleine Erfolg freut. Und wenn er mal mit der falschen Begründung daherkommt, nehme ich ihn trotzdem als Erfolg.
Und dieser Durchhaltewille, den es ja da braucht, um, wie Sie gerade gesagt haben, so dicke Bretter zu bohren, also die Sache wieder und wieder zu vertreten und voranzubringen, liegen diese Hartnäckigkeit und diese Zähigkeit im Naturell der Vera Rigitz-Zagrozek?
Das glaube ich ganz bestimmt. Ich glaube, das ist schon in der Kindheit geprägt worden. Ich war Schwimmerin, war Leistungsschwimmerin. Ich bin früher sehr, sehr viel gelaufen, auch 10, 20 Kilometer. Ich war in der Schule eher die 1000-Meter-Läuferin. Später in der Freizeit habe ich oft stundenlange Waldläufe gemacht. Ich war immer eher die Ausdauersportlerin als die Sprinterin.
Das passt natürlich dann tatsächlich dazu, ja. Am Anfang Ihres Engagements stand ja offenbar ein Streit mit Ihrem ersten Chef am Max-Planck-Institut für experimentelle Kardiologie, der sich gewundert hat, dass Sie als Frau sich auf eine renommierte Stelle als Kardiologin bewerben wollten.
Das war zwar ein wichtiges Schlüsselerlebnis, das hatte aber eher etwas zu tun mit meinem Engagement für Gleichstellung in der Medizin. Die Probleme kamen später bei meinem ersten klinischen Chef,
Der
dann tatsächlich diese Bemerkung gemacht hat. Und das hat mich schon sehr getroffen damals und hat mir eigentlich die Augen darüber geöffnet, dass man als Frau in der Kardiologie absolut nicht gleichgestellt ist.
Aber Sie haben sich dann natürlich trotzdem beworben.
Ich habe mich trotzdem beworben, ja.
Und haben die Stelle bekommen?
Nein, ich habe diese Stelle leider nicht bekommen. Das wäre die Nachfolge meines allerersten Chefs gewesen. Und das hätte wirklich guter Vorbereitung bedurft. Und ich hatte von meinem damaligen klinischen Chef weder Vorbereitung noch Unterstützung. Ich glaube, da muss man sich nicht wundern, dass ich zwar sehr weit nach vorne gekommen bin, aber die Stelle nicht bekommen habe.
Man liest sehr wenig über Ihren familiären Hintergrund, wenn man sich über Sie und Ihre Person informieren möchte. Stammen Sie aus einer Familie, in der schon andere Menschen Ärzte oder Ärztinnen waren?
Tatsächlich nicht. In meiner Familie war vor mir nie eine Ärztin oder ein Arzt, aber nach mir. Meine jüngere Schwester ist Ärztin geworden, praktiziert sehr, sehr gerne, sehr engagiert. Meine beiden Cousins sind beide Zahnärzte geworden. Zwei andere Cousins sind Arzt und Ärztin geworden. Also die etwas Jüngeren sind dann fast alle in die Medizin gegangen. Und ich muss sagen, möglicherweise hing das auch damit zusammen, dass ich von meinem Studium so begeistert war, dass ich den Eindruck verströmt habe, dass das ein ganz wunderbarer Beruf ist, was er ja auch tatsächlich ist.
Aber dennoch so diesen Ursprungskick, der Sie dazu gebracht hat, sich dem Thema Gendermedizin zuzuwenden. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, beziehungsweise darauf bin ich jetzt noch nicht gekommen. Was war denn dieser Ursprungskick? Also familiär bedingt war das Studium der Medizin nicht und dann entsprechend eben auch nicht dieses sich involvieren mit der Gendermedizin.
Das ist richtig. Die Medizin, das war eigentlich wirklich meine Idee und das war getrieben von meiner Neugier. Ich wollte unbedingt Forschung machen, also es war mir wichtig, dass ich nicht jeden Tag das Gleiche machen musste und dass ich meine eigenen Ideen umsetzen konnte. Das war bei meiner Berufswahl ganz wichtig. Und dann haben mich immer Menschen am meisten interessiert. Ich wollte mich also wirklich mit Menschen beschäftigen und sie verstehen. Und dann bin ich zur Kardiologie gekommen, weil das Herz ist ja auch ein bisschen ein mystisches Organ. Auf der einen Seite kann man es als Pumpe sehen, auf der anderen Seite ist es aber auch so emotional gesehen, sagte mein früherer Lehrer Professor Hetzer einmal, wird es als Sitz der Seele angesehen, obwohl man ja eigentlich weiß, dass das Bewusstsein im Gehirn sitzt. Trotzdem wird die Seele immer mehr mit dem Herzen assoziiert. Also das Herz war für mich schon ein besonders wichtiges Organ im Körper. Und so kam ich zur Kardiologie. Und als ich dann in der Kardiologie war und ein paar Stufen auf der Karriereleiter hochgeklettert bin oder auf meiner beruflichen Leiter, da habe ich gesehen, dass wir irgendwie die Frauen anders behandelt haben als die Männer oder dass die Frauen mit unserer Behandlung weniger glücklich waren als die Männer. Und ich habe das gesehen, als ich als Oberärztin im Deutschen Herzzentrum in Berlin tätig war. Da habe ich sehr, sehr viele Patientenkontakte gehabt, einige tausend im Jahr. Und da ist mir klar geworden, das ist mir so langsam unter die Haut gekrochen, dass die Frauen weniger zufrieden und glücklich mit uns waren als die Männer. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum das so war. Habe mich dann auch umgeschaut bei meinen Kolleginnen und Kollegen und habe dann das erste Mal bewusst festgestellt, dass die meisten meiner Kollegen tatsächlich Männer waren. Und auf Oberarztebene gab es gar keine Frauen. Und zu dieser Zeit dann auch in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gab es ganz wenig habilitierte Frauen. Es gab wenig Wissenschaftlerinnen oder klinisch tätige Wissenschaftlerinnen. Und da habe ich mir schon angefangen, über die Männer-Frauen-Verhältnisse Gedanken zu machen. Und wir haben dann mal ganz vorsichtig angefangen, unser Datenmaterial zu analysieren und haben schon gemerkt, dass die Frauen, dass wir die unterproportional behandelt haben, dass wir sie möglicherweise auch schlechter behandelt haben, weil sie nicht wiedergekommen sind. Die Männer sind sehr häufig wiedergekommen, nachdem wir sie einmal in Behandlung hatten, die Frauen nicht mehr. Und das hat mich dann zu dem Ansatz gebracht, dass ich dachte, dass man sich mit diesen Unterschieden zwischen Frauen und Männern doch systematischer beschäftigen muss.
Also es waren die Erfahrungen aus der Praxis mehr noch als das Engagement für Feminismus. Also als die deutsche Frauenbewegung richtig an Fahrt aufgenommen hat, also Anfang der 1970er Jahre, waren Sie ja, wenn ich richtig gerechnet habe, gerade mal 18 Jahre alt. Würden Sie sich denn, also waren Sie eine Feministin der frühen Stunde? Spielte das da auch mit rein?
Nein, in der frühen Stunde war ich keine Feministin. Da war ich zu sehr mit Forschung, mit Grundlagenforschung, mit molekularen Mechanismen, dann mit Qualität in der Medizin beschäftigt. Und ich muss sagen, was mich dann zur Gendermedizin gebracht hat, war tatsächlich auch das Streben nach einer Qualitätsverbesserung in der Medizin und vielleicht mein Gerechtigkeitssinn, der doch ziemlich ausgeprägt ist. Und ich fand es einfach sehr ungerecht, dass wir die Frauen nicht besser behandelt haben. Von da war dann der Sprung zum Feminismus wirklich klein. Und mittlerweile würde ich mich eher als Feministin bezeichnen als damals. Dieser feministische Gedanke hat damals für mich keine Rolle gespielt. Obwohl, wenn man sich genau mein Verhalten anschaut, war es vielleicht typisch feministisch. Aber ich hätte damals nicht diese Vokabel benutzt.
Ich verstehe, ja. Sie haben geschildert aus der Praxis, also die Frauen wären weniger zufrieden gewesen in der Kardiologie am Herzzentrum in Berlin, wo Sie gearbeitet haben damals. Und sie seien unterproportional behandelt worden, sie seien nicht wiedergekommen. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen konkreter machen, worin dieses anders behandeln oder diese fehlende Zufriedenheit, worauf die gründete in der Praxis. Also was wurde denn von den männlichen Kollegen bei den Frauen anders gemacht als bei den Männern?
Ich glaube, das Problem war vielleicht nicht, dass alles anders gemacht wurde, sondern dass alles gleich gemacht wurde. Wenn eine Frau die Beschwerden schildert, die vielleicht für eine koronare Herzerkrankung sprechen, dann tut sie das in der Regel ein bisschen anders als ein Mann. Und vielleicht auch nicht grundlegend anders, aber halt so viel anders, dass ein Mann, der, sagen wir, die typischen Charakteristika für Angina pectoris, wie man sie bei einem Mann abfragt, Schmerz sitzt wo, wobei tritt er auf, bei Belastungen, hat etwas mit Kälte zu tun, ist drückend, geht nach wenigen Minuten nach Belastungsende wieder weg, geht nach Nitro weg. Das sind so typische Schmerzkriterien, die kann man so wirklich der Reihe nach bei einem Mann in der Regel abfragen und das funktioniert fast immer und man kommt zur richtigen Diagnose. Und bei den Frauen hat diese Art der Kommunikation nicht wirklich funktioniert, weil die Frauen über diese Beschwerden so nicht gesprochen haben. Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen. Meine Schwester, die ja auch praktizierende Ärztin ist, hatte eine gute Freundin, die ein paar Jahre älter war, so um die 70. Und diese Freundin, sportlich, sicher kein großes Übergewicht, nicht geraucht, ohne wesentliche Risikofaktoren für eine Erkrankung der Herzkranzgefäße, lag eines Morgens tot im Bett. Und ein paar Tage später kam der Ehemann, der mit meiner Schwester ebenfalls befreundet war, zu ihr und sagte, du, ich habe hier einen Zettel gefunden, meine Frau wollte dich in den nächsten Tagen in der Praxis aufsuchen. Und die Frau hat sich dann die Beschwerden, die sie hatte, notiert. Und wenn man diesen Zettel mit medizinischem Sachverstand liest, sind da die klassischen Beschwerden für eine Erkrankung der Herzkranzgefäße aufgeführt. Nur eben mit anderen Worten. Und die Frau ist halt auch nicht bei all diesen Beschwerden. Sie hat nicht dran gedacht, dass sie eine Erkrankung der Herzkranzgefäße haben könnte. Ein Mann wäre damit wahrscheinlich schon beim Arzt gewesen. Und die Frau hat das aber anders interpretiert. Die war auch Lehrerin. Also man sollte ihr sicher nicht das völlige Fehlen von Gesundheitswissen attestieren. Und hat es aber trotzdem nicht geschafft, ihre Beschwerden mit dem Bild einer Herzerkrankung, so wie es in den Lehrbüchern steht, die an den Männern orientiert sind, zusammenzubringen. Und Männer und Frauen sprechen schon manchmal eine andere Sprache. Es gibt auch eine große Studie in den USA an über einer halben Million Patientinnen und Patienten. Da konnte man zeigen, dass Frauen, die einen Herzinfarkt hatten und in der Notaufnahme aufgenommen worden sind, nach 10 Jahren dann besser überlebt haben, wenn sie von einer Ärztin behandelt worden sind. Und als man das dann statistisch aufgearbeitet hat, hat man gesehen, Frauen, die von einer Ärztin behandelt worden sind, haben deutlich besser überlebt als Frauen, die von Ärzten behandelt worden sind, während es bei Männern keinen Unterschied gemacht hat. Und die Autoren haben das dann näher analysiert und begründet, sehr lehrreiche Arbeit aus 2018, und haben dann gesagt, das Problem ist ein Kommunikationsdefizit zwischen Frauen und Männern. Die Frauen schildern ihre Beschwerden in einer anderen Sprache, manchmal blumiger, manchmal facettenreicher, manchmal mit mehr Introspektion als die Männer. Und die Männer, die eher auf die Schlagworte trainiert sind, die sie von männlichen Patienten bekommen, nehmen diese Probleme der Frauen so nicht wahr.
Und wie ging das dann bei Ihnen weiter? Also von der Erkenntnis, von der Wahrnehmung damals in Ihrer praktischen Arbeit am Herzzentrum hin zu Gendermedizin ins Leben rufen, beziehungsweise das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité in Berlin.
Da ging es so weiter, dass wir erstmal Studien an unserem Krankengut im Deutschen Herzzentrum gemacht haben, und zwar vor allem in der Chirurgie. Mein damaliger Chef, ich war ja Kardiologin, hat es völlig abgelehnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder dass ich mich damit beschäftige. Also bin ich zu dem Chirurgen gegangen, Professor Roland Hetzer, ein sehr zu Recht berühmter Mann, der das Deutsche Herzzentrum Berlin aufgebaut hat. Und der hatte ein offenes Ohr für meine Ideen. Und wir haben uns dann Geschlechterunterschiede angeschaut im Bereich koronare Bypass-Operation, dann auch im Bereich Herztransplantation und haben gesehen, dass es da wirklich sehr große Unterschiede zwischen Frauen und Männern gab. Und dann gab es die Möglichkeit, eine Förderung aus dem Bereich der Frauenförderung zu bekommen für eine Professur. Und Professor Hetzer hat dieses Vorhaben enorm unterstützt und auch mit weiteren zusätzlichen Mitteln unterstützt, sodass ich tatsächlich dann diese Professur bekommen und meinen eigenen Bereich an der Charité aufbauen konnte. Damals zuerst im Sinne Untersuchungen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen. Und damit haben wir dann angefangen. Und nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass da eigentlich sehr viel mehr dahinter steckte. Und in dieser Zeit, 2003, 2004, 2005, war in Berlin auch so ein bisschen Aufbruchstimmung an den Universitäten. Und es war auch die Zeit des Zusammengehens dann von Freier Universität und Humboldt-Universität, des Aufbaus der Charité als gemeinsame medizinische Fakultät der beiden Universitäten. Und da ist es uns gelungen, einen Bereich Gendermedizin zuerst mal, ja, einen Querschnittsbereich zu etablieren, ein Zentrum für Gendermedizin. Und dann haben wir mit vielen Fächern auch außerhalb der Kardiologie zusammengearbeitet, Orthopädie, Neurologie, Psychiatrie, Dermatologie, Nephrologie. Und überall, wo die Leute hingeschaut haben, haben sie dann gesehen, dass es enorme Geschlechterunterschiede gab. Und das wurde tatsächlich ein interdisziplinäres Erfolgserlebnis, kann man so ein bisschen sagen. Wir haben dann Vorlesungen gegründet, dass das zur Gründung eines Instituts, des Berlin Institute for Gender in Medicine, geführt hat. Und ja, 2007 ist das dann als Institut an der Charité anerkannt worden. Es ist uns dann auch gelungen, Drittmittel für Forschungsprojekte einzuwerben, was ja immer ganz signifikant ist, und relevante Ergebnisse zu publizieren. Wir haben Lehrveranstaltungen angeboten. Und als der Studiengang, der Medizinstudiengang an der Charité reformiert worden ist, haben wir die Chance genutzt und haben sehr konkrete und gute Vorschläge gemacht, um Gendermedizin in diesen Lehrplan einzubringen. Und so sind wir vorangekommen.
Das klang jetzt sehr positiv und sehr erfreulich. Ich habe gelesen, dass in Ihrem professionellen Umfeld aber durchaus auch einige waren, die damals gesagt haben, Vera, du hast früher so tolle Forschung gemacht und jetzt machst du so komische Dinge.
Das hat es natürlich gegeben. Das ist nicht so, dass das alles gut fanden. Ich glaube, viel mehr als all meine männlichen Kollegen in meinem Alter in meinem Berufsleben mit Widerständen auseinandersetzen müssen und habe mich bemüht, Dinge zu bekommen. Und ich glaube, ich habe einfach härter gearbeitet als viele andere, um die Dinge, die ich erreichen wollte, durchzusetzen. Ich habe mich auch bemüht, mich immer mit Sachargumenten zu bewaffnen und möglichst viel zu wissen und durch Sachargumente alle zu überzeugen. Ich habe auch alle Anträge dreimal geschrieben, wenn die zweimal abgelehnt worden sind. Und einfach immer versucht, eine sehr hohe Qualität zu bieten. Und das war einfach nötig. Ich glaube, ich musste sehr viel mehr arbeiten als gleich alte Männer, die jetzt im Bereich der Kardiologie oder Nephrologie oder Rheumatologie ihre Karriere gemacht haben.
Sie haben eben auch vor einer Minute gesagt, geschlechtersensible Medizin ist wichtig für Frauen und für Männer. Vielleicht können Sie das noch mal ein wenig erläutern.
Ja, wir haben, nachdem wir uns eine Zeit lang mit den Besonderheiten des Herz-Kreislauf-Systems oder was heißt mit den Besonderheiten, mit den Charakteristika des Herz-Kreislauf-Systems, die bei Frauen anders waren als bei Männern, haben wir uns das angeschaut und gesagt, man muss es eigentlich viel neutraler bezeichnen. Man kann nicht sagen, der Organismus der Männer ist die Norm und die Frauen haben die Besonderheiten oder sind Abweichlerinnen, sondern man muss sagen, was ist eigentlich bei Frauen und Männern unterschiedlich und was davon ist ein Vorteil für Frauen oder ein Vorteil für Männer und kann man aus diesem Vorteil einen Nutzen ziehen? Ein Beispiel: An bestimmten Herzrhythmusstörungen nach einem Herzinfarkt sterben vor allem männliche Mäuse. Wir haben uns das in einer Forschergruppe, die ich dann so nach 2008 gründen konnte, das näher angeschaut. Und da sieht man, dass die männlichen Mäuse tatsächlich mehr an einer bestimmten Art von Herzrhythmusstörungen sterben. Und wenn man das sehr molekularbiologisch sehr weiter aufdröselt, dann merkt man, dass die männlichen Mäuse unter dem Einfluss von Testosteron einen bestimmten Metaboliten bilden, der Arrhythmien induziert.
Das war jetzt sehr kompliziert. Das müssen wir noch mal kurz übersetzen. Könnten Sie das noch mal übersetzen für alle Nichtmediziner und Medizinerinnen?
Also Menschen und vor allem Männer sterben häufig einen plötzlichen Herztod und die Ursache davon sind meistens Rhythmusstörungen des Herzens. Mhm. Wenn Sie sich einfach mal erinnern an die Zeitungsberichte, die so plötzliche Herztode beschreiben, das sind fast immer Männer. Hier sind wirklich die Männer stärker gefährdet. Und wir haben in einer Forschergruppe, die sich mit Herzrhythmusstörungen nach Herzinfarkt befasst hat, haben die Kollegen ein Modell an der männlichen Maus gemacht und gesehen, dass die sehr häufig an bestimmten Herzrhythmusstörungen sterben nach einem Infarkt. Jetzt haben wir gesagt, aber ihr müsst bitte auch die weiblichen Mäuse untersuchen. Und da hat man plötzlich gesehen, dass die weiblichen Mäuse viel weniger an diesen Herzrhythmusstörungen nach Infarkt sterben. Und dann hat man versucht, die Ursachen festzustellen und gesehen, dass im Herzen der männlichen Mäuse unter dem Einfluss des Geschlechtshormons, des männlichen Geschlechtshormons Testosteron, ein Stoffwechselprodukt entsteht, das Rhythmusstörungen auslöst. Und die weiblichen Mäuse haben deutlich weniger Testosteron im Herzen. Die bilden dieses Stoffwechselprodukt nicht. Die bilden eher unter dem Einfluss von Östrogen eine andere Substanz. Und diese Substanz schützt vor Herzrhythmusstörungen.
Mhm. Und welche Schlussfolgerungen konnte man dann daraus ziehen?
Dass die weiblichen Mäuse hier einen biologischen Vorteil haben. Und man hat versucht, dieses Stoffwechselprodukt in ein Medikament umzuwandeln oder auf dem Boden dieses Stoffwechselproduktes ein Medikament zu entwickeln. Und das ist auch weit fortgeschritten. Und ich glaube, das wird demnächst auch zumindest in die fortgeschrittene Phase der klinischen Prüfungen gehen. Und wenn das funktioniert, dann hätte man aus dem biologischen Vorteil der weiblichen Mäuse ein Arzneimittel entwickelt, das Männern und Frauen nützt.
Jetzt habe ich es verstanden, ja. Nur ist es ja so, dass in der Arzneimittelforschung auch ein ganz wichtiges Thema ganz häufig überhaupt nicht an weiblichen Mäusen experimentiert wird, richtig?
Das ist richtig und das ist sehr bedauernswert, denn auf diese Art und Weise können schützende Mechanismen bei weiblichen Individuen überhaupt nicht erst entdeckt werden. Und es können auch keine Medikamente entdeckt werden, die vor allem den Frauen nützen. Also das ist ein ganz ernstzunehmendes Defizit in der Forschung. Und wir fordern schon seit langem, dass das anders werden muss.
Gibt es denn da erste Entwicklungen, die Zuversicht erzeugen?
Naja, es gibt Schützenhilfe von sehr mächtiger Seite, nämlich von der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Die akzeptieren seit 2015 oder 2016 keine Forschungsprojekte mehr, wenn das Geschlecht der Tiere nicht gesondert begründet wird und nicht dargelegt wird, warum man Experimente nur an männlichen Mäusen macht. Und das führt schon dazu, dass vermehrt auch weibliche Tiere in die Grundlagenforschung einbezogen werden. In Kanada ist es ähnlich. Leider gibt es das in Deutschland oder in der ganzen EU noch nicht.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen heute mit der Kardiologin und Professorin für Gendermedizin Vera Regitz-Sagrosek. Wenn Sie jetzt nochmal so zurückblicken, also Gründung des Instituts, hatten Sie gesagt 2003, 2004, 2007 war es dann endgültig anerkannt und zugelassen und institutionalisiert. In den vielleicht 10 Jahren darauf, was rückblickend betrachtet, waren die schlimmsten Rückschläge, die Sie auch einstecken mussten?
Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Doch an einen ganz schlimmen Rückschlag kann ich mich erinnern, der mir dann tatsächlich das erste Mal auch ein bisschen wirklich Entmutigung gebracht hat. Und zwar ist es uns gelungen, von 2008 bis 2015 die erste Forschergruppe zu gründen, die von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, finanziert worden ist und die sich mit Geschlechterunterschieden bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen befasst hat. Und das war eigentlich sehr erfolgreich und da ist unter anderem auch dieses Projekt gelaufen mit den Herzrhythmusstörungen, das Kollegen vom Max-Delbrück-Zentrum vorangetrieben haben. Und dann waren wir 2015 mit unserer Forschergruppe fertig. Das heißt, sowas kann nur eine bestimmte Zeit gefördert werden, in der Regel 6 Jahre. Und wir hatten noch ein zusätzliches Jahr. Und dann wollten wir einen Sonderforschungsbereich gründen, der sich mit diesem Thema Geschlechterunterschiede befasst hat. Und da gab es eine völlig inadäquate, unangemessene und unfaire Begutachtung. In der Regel benutze ich solche Worte nicht, aber hier fällt mir nichts anderes mehr ein. Dieser Sonderforschungsbereich ist tatsächlich abgelehnt worden. Und wir konnten viele Ideen nie umsetzen. Und ich musste dann in den nachfolgenden Jahren sehen, wie ganz viele meiner Ideen, die in diesem Sonderforschungsbereich gesteckt hätten, von anderen Arbeitsgruppen weltweit, USA, Kanada, realisiert worden sind. Und wir hatten in Deutschland keine Chance. Das war tatsächlich ein Rückschlag, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, was tust du hier eigentlich?
Also ein ziemlich großer Rückschlag, aber insgesamt betrachtet haben Sie wirklich eine kontinuierliche Vorwärtsbewegung hingelegt mit Ihren Anstrengungen. Sie haben es geschafft, sich sowohl in Forschung als auch in der Lehre durchzusetzen und in der kardiologischen Praxis. Was würden Sie sagen, wie ist Ihnen das gelungen? Also was war da Ihr Erfolgsrezept?
Also ich würde sagen, mit Sachargumenten. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Sachargumente bringen eigentlich gar nichts. Es ist nur die Emotion, die nützt, um jemanden zu überzeugen. Ich habe einfach versucht, immer so viele sachliche Argumente zu bringen, dass die Leute dann letztlich doch überzeugt waren. Und das Gute in der Kardiologie ist, dass es doch relativ viele Menschen gibt, die man tatsächlich mit Sachargumenten überzeugen kann.
Aber ich dachte, die Kardiologie ist auch besonders konservativ. Entschuldigung, wenn ich Sie
jetzt... Sie ist auch besonders konservativ, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Die Kardiologen waren schon besonders, und ich sage jetzt ganz bewusst, nicht die Kardiologinnen, denn im Vorstand der Deutschen Gesellschaft zur Kardiologie gab es, also bis vor einem Jahr, glaube ich, nie eine Frau. Und es gab dann so Arbeitsgruppen und Gremien. Und da gab es so in den Zeiten 2015 gab es da 55 Leute und davon 2 oder 3 Frauen. Also das ist noch fast schlechter als beim deutschen Innenministern. Und da hat ja Herr Böhmermann mal vorgerechnet, wie viel davon Frauen waren. Und in der Kardiologie ist es ähnlich. Aber trotzdem irgendwie ein rationales Fach. Und mein Ansatz war immer, die besseren rationalen Argumente zu haben. und zu sagen, bitte hier, Männchen und Weibchen unterscheiden sich. Wenn ich einen Infarkt mache, dann sterben mir von 10 Männchen 8 und von den Weibchen nur 2. Das ist ein Unterschied. Und dann gab es doch tatsächlich immer Kardiologen oder Grundlagenforscher, die in der Kardiologie Einfluss hatten, die gesagt haben, ja, das ist tatsächlich ein Unterschied, dem müssen wir nachgehen. Und dann gab es natürlich Menschen wie Professor Hetzer, die einfach auch aus ärztlicher Sicht gesagt haben, ja, da ist ein Unterschied zwischen Frauen und Männern. Das müssen wir weiter anschauen.
Und gab es denn eigentlich auch starke Frauenvorbilder? Welche Rolle hat das gespielt? Gab es sowas für Sie, ein weibliches Vorbild in der Medizin?
Eigentlich weniger, in der deutschen eigentlich gar nicht. In Jura Frau Professor Bär, Susanne Bär, die als Juristin sich sehr für Gleichstellung und Geschlechterthemen interessiert hat. Das hat mich sehr beeindruckt, wie sie vorangearbeitet hat und das Gender-Kompetenzzentrum an der Humboldt-Universität aufgebaut hat. In der Medizin war tatsächlich sehr wenig. Eher in der Grundlagenforschung auch gab es Frau Professor Ravens, die eine der wenigen Frauen war, die auf Vorstandsebene in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zumindest angesehen war. Dann gab es in Stockholm am Karolinska-Institut Professor Karin Schenk-Gustafsson, die dort auch und vielleicht ein Jahr vor mir angefangen hat, ein Zentrum für Genderforschung aufzubauen. Wir haben sehr zusammengearbeitet, uns gegenseitig unterstützt. In USA gab es und gibt es immer noch Marianne Legato in New York, die Gendermedizin auch so im Jahr 2000, 2002 schon propagiert hat. Und es gab in USA ein paar Frauen, die Vorreiterin waren, die aber ganz stark das Thema eher Frauengesundheitsforschung hatten und weniger Gendermedizin. Also so Gendermedizin, ich glaube, das haben wirklich Karin Schenk-Gustafsson und ich in Europa etabliert.
Also doch einige. Und ich nehme an, da hat das Netzwerken dann auch eine große Rolle gespielt.
Ja, das Netzwerken war für uns dann lebenswichtig, weil es innerhalb von Deutschland halt so wenig gab, haben wir früh angefangen, europäische Netzwerke zu machen, was dann auch gut funktioniert hat.
Und hatten Sie eigentlich nebenbei, neben diesem ganzen Engagement, noch Zeit für Ihr Privatleben? Was für Hobbys hat die Kardiologin Rigit Zagrocek zum Beispiel?
Ich glaube, mein Privatleben ist da leider ziemlich auf der Strecke geblieben. Als Kardiologin arbeitet man ja schon sehr viel und sehr lange. Und als Frau hatte ich das Problem, dass ich für Forschungstätigkeiten weniger freigestellt worden bin, weniger freie Zeit hatte als die Männer. Insofern habe ich schon in der Klinik eigentlich immer sehr, sehr viel gearbeitet. Und in den Aufbaujahren des Instituts, glaube ich, habe ich auch immer sehr, sehr viel gearbeitet. Also das war eigentlich normal, dass ich die Wochenenden immer benutzt habe, um das aufzuarbeiten, was in der Woche liegen geblieben ist, wenn ich nicht gerade auf dem Kongress war. Ich habe nebenbei noch Sport gemacht, auch aus dem Bewusstsein, dass man irgendwas tun muss, um sich gesund zu halten. Da blieb eigentlich fast nur Zeit zum Joggen übrig. Das konnte man auch dann machen, wenn andere keine Zeit mehr hatten für Sport. Und etwas später habe ich mein Tennisspielen wieder aktiviert. Natürlich, ich mache auch gern Dinge wie Skilaufen oder Reiten. Da hatte ich dann wirklich erst später wieder Zeit dafür. Mein Mann ist Musiker, also der macht was völlig anderes, Gott sei Dank. Und insofern hatte ich dann immer Zugang zu Musik und das war auch ganz wunderbar.
Also da konnten Sie schon mal in das eine oder andere Konzert gehen?
Genau.
Also wenn Sie wenig Zeit haben für Ihr Privatleben, wenig Zeit für Hobbys, hatten Sie gesagt. Wie sieht's aus mit dem Verfolgen aktueller politischer Entwicklungen? Also beobachten und verfolgen Sie beispielsweise, was in Sachen intersektionaler Feminismus passiert und debattiert wird? Haben Sie da eine Meinung dazu?
Das ist leider bei mir sehr auf der Strecke geblieben. Lange Jahre. Mein Mann ist sehr politisch interessiert und hat mich dann am Frühstückstisch doch über die wichtigsten Entwicklungen immer informiert. Und mittlerweile lese ich natürlich auch regelmäßig die FAZ oder eigentlich seit vielen Jahren schon und höre mir so die aktuellen Diskussionen an, sodass ich denke, dass es doch eine gewisse Teilhabe an der politischen Diskussion gab und an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber was meine Arbeit anging, war ich und ich glaube, musste ich auch doch sehr fokussiert sein auf die Dinge, die ich selbst in der Forschung voranbringen wollte. Es ist tatsächlich etwas, was sehr viel Aufwand erfordert. Ich denke heute auch mehr als früher, weil es mehr Techniken und technologische Entwicklungen gibt. Natürlich entschuldigt das eigentlich nicht, dass man sich unzureichend um gesellschaftliche Entwicklungen kümmert. Das habe ich mich dann bemüht, in den letzten Jahren nachzuholen, als ein bisschen mehr Zeit war.
Ich wollte da jetzt überhaupt nicht mit dem Finger in irgendeine Wunde stechen. Deshalb hat mich einfach interessiert, inwieweit Sie dafür noch Zeit hatten. Und natürlich, in Gendermedizin steckt der Begriff Gender. Und besonders um die Gendersprache hat es in den vergangenen Monaten viele heftige Debatten gegeben. Wie halten Sie es denn mit dem Sternchen oder mit dem Binnen-I?
Also ich benutze das Sternchen regelmäßig in meinen Texten und ehrlich gesagt, ich denke, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es gar nicht so schlimm. Natürlich kann man alles übertreiben und auch Worte gendern, die man vielleicht gar nicht gendern muss. Das ist was anderes und das nehmen dann halt immer die Vertreter der Gegenposition, um die Strömung lächerlich zu machen. Aber im Prinzip, denke ich, ist das ein absolut berechtigter Standpunkt, dass man von Ärztinnen und Ärzten spricht und dass eine Zeitschrift immer noch Der Kardiologe heißt und dass das niemand auffällt und niemand stört, ist eigentlich wirklich ein Skandal.
Und
Gott sei Dank hat sich der Berufsverband Deutscher Internisten jetzt tatsächlich umbenannt in Verband Deutscher Internistinnen und Internisten. Das heißt, es gibt doch eine wachsende Sensibilität.
Dennoch, auf dem Ärztetag Anfang Mai dieses Jahres hat es immer noch regelrechte Kampfabstimmungen um drei Anträge über die Genderperspektive in der Medizin gegeben. Also es ging da um Sichtbarkeit von Ärztinnen, geschlechtergerechte Sprache und mehr Gendersensibilität im Gesundheitswesen. Also das war gerade und das waren immer noch Themen, um die es Kampfabstimmungen gegeben hatte.
Ich verstehe das. Die konservative Strömung in der Medizin ist wirklich ganz enorm und ich denke, man kann versuchen, dagegen aus zwei Winkeln anzugehen. Einfach indem man die Fakten anführt, die zeigen, dass das einfach nicht mehr eine adäquate Position ist. Oder eben aus theoretischen Gründen dagegen vorgehen, indem man verlangt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und auch gleichberechtigt repräsentiert werden müssen in unserer Welt. Beide Ansätze sind berechtigt und man kann beide verfolgen. Ich hoffe, dass das irgendwann zum Erfolg führt.
Ja, ein ganz wichtiger Bereich, in dem das unbedingt zum Erfolg führen müsste, ist ja die Ausbildung von angehenden Ärzten und Ärztinnen. Bewegt sich denn da was Ihrem Eindruck nach oder Ihrer Kenntnis nach in Sachen Aufnahme der geschlechtersensiblen Medizin in die Ausbildungspläne?
Also bis jetzt gibt es ja immer noch Gendermedizin im Regelstudiengang und in der Prüfungsordnung nur an der Charité in Berlin. In Bielefeld gibt es jetzt auch eine Professur in Gendermedizin und ich hoffe, dass es denen gelingen wird, ebenfalls in die Lehrpläne zu kommen. An der Universität Zürich, an der ich jetzt mit sehr viel Freude weiterhin tätig bin, ist es tatsächlich so, dass es große Bestrebungen gibt, Gendermedizin in die Lehre zu bringen. Und es ist uns auch gelungen, ein Projekt zu etablieren, das das für die ganze Schweiz macht. Und das ist natürlich großartig, wenn so etwas etabliert wird und ein Musterlehrplan erstellt wird. Der orientiert sich im Moment schon deutlich an Elementen, die wir auch in Berlin hatten. Und vielleicht kann das, wenn sich das in der Schweiz etabliert, dann zurückkommen nach Deutschland auf breiterer Ebene.
Und wie nehmen Sie es wahr, wie viel Widerstand gibt es tatsächlich noch gegen die Gendermedizin in Deutschland auch auf breiterer gesellschaftlicher Ebene? Also wir diskutieren in der Corona-Zeit ja immer wieder über das Ausufern von Shitstorms, zum Teil auch in einem beunruhigenden und besorgniserregenden Maße gegen Individuen, Kommunalpolitiker und Politikerinnen. Hat es auch Shitstorms gegeben, die sich gegen die Gendermedizin richten, oder gibt es die?
Bis jetzt noch nicht. Mhm. Bis jetzt noch nicht, Punkt.
Und als Sie vergangenes Jahr Ihr sehr lesenswertes Buch, finde ich, veröffentlicht haben zur Gendermedizin unter dem Titel Gendermedizin, warum Frauen eine andere Medizin brauchen, gab es darauf Reaktionen, positive, negative?
Eigentlich keine negativen. Es gab, vielleicht bin ich da wieder gut im Ausblenden, es gab nämlich tatsächlich einen Internetbeitrag eines Arztes aus, ich weiß nicht mehr von wo und ich habe auch den Namen vergessen, der irgendwie sich dann mokierte, ob wir Gendermedizin unbedingt brauchen oder nicht. Aber der hat sich selbst so ad absurdum geführt mit seiner Argumentation und ich habe da auch keine weitere Diskussion gesehen. Die Reaktionen, die ich gesehen habe, waren tatsächlich eher alle sehr positiv. Man kann es höchstens bedauern, dass es da keine weitere Verbreitung gibt, dass die Menschen das immer erst dann anerkennen, wenn sie wirklich in einer Notlage sind, wenn sie selbst Nebenwirkungen von Medikamenten haben oder Probleme haben. Und dass die Frauen sich einfach nicht aktiv genug und selbstbewusst genug um ihre eigene Gesundheit kümmern. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo noch Zeit für Weichenstellungen ist, wo sie also noch gesund sind. Wenn sie einmal krank sind und abhängig sind, ist das viel schwieriger.
Aber wo wir an diesem Punkt sind, tatsächlich für Patientinnen, die gerne darauf Rücksicht nehmen möchten und die sich durchaus gendersensibel behandeln lassen möchten im Alltag, das ist ja gar nicht so einfach. Was raten Sie denn diesen bewussten Patientinnen, was die machen sollen, was die tun können, damit sie eben adäquat versorgt werden?
Ich denke, sie sollen mit ihren Ärztinnen und Ärzten darüber sprechen, ob die wissen, dass Männer und Frauen gelegentlich unterschiedlich behandelt werden müssen, dass man auch Arzneimitteldosierungen an einen weiblichen oder männlichen Körper anpassen muss, dass man gelegentlich auch diagnostische Strategien so optimieren muss, dass sie besonders gut auf Frauen oder Männer passen. Und wenn Ärztin oder Arzt sagt, ja, das ist mir klar, dass das so ist und das berücksichtige ich auch, dann denke ich, ist das sehr gut. Und andernfalls sollte man sich überlegen, ob man vielleicht nicht doch Ärztin oder Arzt wechselt.
Es bewegt sich was in Sachen geschlechterspezifische Therapien, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns, haben Sie in einem Interview gesagt. Was wünschen Sie sich in Sachen Etablierung gendersensibler Medizin in Deutschland für die Zukunft?
Na, ich wünsche mir natürlich, dass geschlechtsspezifische Aspekte in der Medizinerausbildung berücksichtigt werden und dass es einfach selbstverständlich wird, dass man weiß, dass Frauen keine kleinen Männer sind, sondern dass Frauen und Männer sich unterscheiden und dass, sagen wir, viele medizinische Dinge natürlich auf Frauen und Männer zutreffen. Dass es aber einen verbleibenden Teil von Unterschieden gibt, der letztlich das Quäntchen ist, das die Medizin besser macht. Und das hilft, Frauen und Männer besser zu behandeln. Und das Bewusstsein muss sich ganz selbstverständlich erst bei den Medizinerinnen und Medizinern einschleichen, dann auch bei den Patientinnen, dann auch bei Politikern, Politikerinnen, bei den Journalistinnen. Und dann kommen wir vielleicht dazu, dass es selbstverständlich wird, dass man Frauen und Männer differenzierter behandelt.
Zum Schluss zu Ihnen selbst. Sie sind zurzeit noch Seniorprofessorin an der Charité und, wie Sie vorhin gesagt haben, Gastprofessorin an der Universität Zürich. Wie geht es für Sie persönlich weiter? Was möchten Sie noch erreichen in diesem Leben?
Oh, ich möchte zufrieden sein und hoffe, dass die Dinge sich so weiterentwickeln, wie es angefangen hat und dass ich noch aktive Beiträge dazu leisten kann und das möglichst lange.